Ballast der Republik. Der Reportage-Podcast mit Hardy Funk und Bene Mahler.
Ballast der Republik, Folge 1. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hardy Funk.
Und mein Name ist Bene Mahler. Hallo.
Du hast mich in den Bayerischen Landtag geschickt und virtuell nach Jena mit der Frage, würdest du auf dein Smartphone verzichten, um dein Wahlrecht zu behalten?
So ist es.
Ja, es ist, finde ich, gar keine so einfache Frage. Klar, im ersten Moment würde vielleicht jeder die sozial erwünschte Antwort wählen und sagen, weg mit dem Handy, Wahlrecht behalten. Aber ich finde, je mehr man drüber nachdenkt, desto unsicherer wird man da.
Ja, total. Also ich finde auch die Nachfrage macht es vor allem spannend.
Ja. Du wolltest auch, dass ich Leute auf der Straße frage. Den Wunsch, da muss ich enttäuschen, habe ich den nicht erfüllt.
Schade.
Genau, nicht ganz. Aber ich habe mir was anderes überlegt. Dazu kommen wir gleich. Zuerst war ich im Bayerischen Landtag hier in München. Ich bin erstmal zum falschen Eingang gegangen und dann aber noch rechtzeitig, habe ich es gemerkt, und bin einmal um das riesige Gebäude rum. Das thront ja da über München und dann bin ich auch eingelassen worden, auch ohne Presseausweis. Ich weiß nicht, hast du einen?
Ja, der ist aber abgelaufen, habe ich neulich festgestellt. Dank ja. Corona habe ich mich nicht mehr drum gekümmert, weil man ja so selten mehr im Feld war.
Genau, ich brauchte den eigentlich auch nie. Die Dame war ein bisschen erstaunt. Aber ich wurde dann doch abgeholt von einem Referenten und das fand ich ganz witzig. Da stand dann im Innenhof so ein Trailer, so ein Anhänger, so ein bisschen wie so ein Foodtruck. Und das hat mir der Referent dann gleich erzählt, das ist der Landtruck gewesen. Der ist quasi an dem Tag eingeweiht worden. Mit dem wollen die PolitikerInnen des Landtags dann raus aufs Land fahren und dort in Kontakt kommen mit den Leuten aus ihrem Wahlkreis. Also direkt im Thema. Eine Art Anti-Politik-Verdrossenheitsmaßnahme.
Mhm, total.
Das ging schon ganz gut los. Genau. Ich habe Ilse Aigner getroffen im Bayerischen Landtag. Sie ist Landtagspräsidentin. Sie ist CSU-Mitglied und war auch schon im Bundestag. Und genau, hat halt jetzt diese verantwortungsvolle und sehr repräsentative Rolle auch als Landtagspräsidentin. Ich habe sie nicht gefragt, was sie antworten würde auf die Frage, weil da habe ich mir keine Überraschung versprochen von. Sie würde wahrscheinlich sagen, Wahlrecht behalten, natürlich als Landtagspräsidentin. Ich habe sie gefragt, was sie denkt, was die meisten Leute wohl antworten würden.
Ich fürchte, das ist generationenabhängig. Meine Generation wird da wahrscheinlich schon noch eher dazu neigen, das Smartphone abzugeben und lieber wählen zu gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei einer jungen Generation das so wäre.
Entspricht das auch deiner Intuition?
Ja, also natürlich würde man erstmal denken, ältere Menschen, die vielleicht gar nicht mit dem Smartphone so klarkommen oder für die das nicht so wichtig ist, würden dann auch eher das Wahlrecht wählen. Andererseits sind ja politikverdrossene Leute vielleicht auch zum Teil eher ältere Leute, nicht unbedingt die Jungen. Also da gibt's ja zum Teil schon auch noch ein bisschen mehr Begeisterung vielleicht für die Demokratie oder vielleicht sind die auch noch nicht vom Leben gezeichnet und enttäuscht.
Mhm, verstehe. Mhm.
Ja, ich war ja wie gesagt nicht in der Kaufingerstraße in München und habe Leute gefragt. Einerseits, weil ich es wirklich eine komplexe Frage finde und dachte, wenn ich den Leuten da so ein Mikrofon unter die Nase halte, dann kommt da nichts wirklich Überlegtes raus vielleicht. Andererseits, weil ich einfach hasse. diese Umfragen, die Leute haben keinen Bock. Ich war sogar kurz nach Kaufinger 5 abfuhren und hatte ich schon die Nase voll. Ich habe dann einfach Freunde gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken und die Frage so zu beantworten.
Ja, super cool.
Ist natürlich meine Bubble, klar.
Klar.
Aber es gibt trotzdem alle Antworten, so wie kann ich vielleicht schon vorwegnehmen.
Also tatsächlich hatte ich letzte Woche 10 sehr stressige Minuten, in denen ich annahm, dass ich gerade mein Smartphone verloren hätte. Aber ich glaube, unter folgender Prämisse fällt mir die Entscheidung doch sehr leicht und ich würde mein Handy abgeben. Die Begründung fällt mir dann doch schwerer. Aber ich glaube, bei einer Regierung, die mich vor folgende Auswahl stellt, würde ich irgendwie das, was ich noch an Einfluss und Mitspracherecht habe, nicht abgeben wollen.
Ja, also Wahlrecht behalten, weil es einfach wichtig ist.
1:0.
Einfluss.
Zählen wir mit,
genau.
Also ich würde vermutlich, auch wenn es schwerfällt, schon auf mein Smartphone verzichten, um mein Wahlrecht zu behalten. Ansonsten würde man sich ja quasi freiwillig selbst entmündigen.
Selbstentmündigung,
guter Punkt.
Einfache Antwort ist ja. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir ziemlich lange für dieses Wahlrecht gekämpft haben. Und ich glaube aber, dass es die falsche Frage ist. Also ich glaube, die Frage ist nicht präzise genug weil das Smartphone ist ja erstmal ein relativ spezifisches Endgerät, in dem Fall ein Handy. Und ich kann ja andere Endgeräte nutzen, um den gleichen Service, den ein Smartphone mir bietet, quasi zu erhalten, ob es jetzt irgendwie eine Smartwatch ist oder ob es jetzt irgendwie ein Tablet ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Frage ist eigentlich eher, ob man auf so digitale Endgeräte verzichten möchte.
Du hast es schon so gemeint, dass man es eintauschen kann gegen eine Kamera, gegen einen Computer, also dass man nicht auf alles Digitale verzichten soll, sondern nur diese Bequemlichkeit des Smartphones, ob also man die abgeben würde, oder?
Ich fand den Ton deiner ersten Freundin da ganz gut, weil sie es auf den Punkt gebracht hat. Sie hat doch erzählt, dass sie neulich dachte, sie hat ihr Smartphone verloren. Und mit dem Smartphone verbinden wir mittlerweile schon ein Stück Identität und auch Freiheit. Wir haben das jetzt auch gerade auf eine kuriose Art auch in der Corona-Zeit erlebt, weil wir ja darauf unseren Impfpass haben. Und du dich relativ schlecht bewegen kannst, wenn du kein Smartphone hast, zumindest nicht darauf vorbereitet bist. Du kannst es wahrscheinlich sein lassen und bewusst auf ein Smartphone verzichten, aber dann musst du dir das Leben anders einrichten. So, das ist, glaube ich, der Gedanke, aber für mich wäre das jetzt in der Tat irgendwie mittlerweile schon so ein Stück Identität, so eine Prothese, die mich sozusagen in die Welt hinaus verlängert.
Ist erstaunlich, weil es ja Smartphones eigentlich erst so 12, 13, 14 Jahre gibt, total. Keine Ahnung. Und trotzdem hat man sich so dran gewöhnt, dass man jetzt sich das gar nicht mehr richtig vorstellen kann ohne. Es wäre auf jeden Fall echt komplizierter, das Leben dann.
Natürlich würde ich auf mein Smartphone verzichten, wenn ich ansonsten das Wahlrecht verlieren würde. Die demokratische Ordnung würde sich ja sonst komplett auflösen oder zusammenbrechen ohne Wahlrecht. Die Frage wäre eher, ob es trotzdem erlaubt wäre, ein Handy, das kein Smartphone ist, zu besitzen. Ansonsten wäre man ja so komplett abgetrennt von sozialen Kommunikationswegen. Wenn es ums digitale Ausgeschlossensein geht, dann müsste die Frage ja eher lauten, würdest du auf den digitalen Zugang komplett verzichten, also kein Computer oder Laptop mehr. Das Smartphone deckt ja nicht alles ab, höchstens die Zugänge zu Werbeplattformen wie Instagram oder sozialen Gruppen auf den Messengers, die würden wegfallen. Mich würde interessieren, was würde passieren, wenn sich die Gesellschaft aufteilen würde in politische Mitentscheidende und apolitische digitale Nomaden? Oder würden wir dann vielleicht in eine Art Konzernfaschismus übergehen? Kommt wahrscheinlich wirklich darauf an, in welche Mehrheiten sich das Lager aufteilen würde.
Sehr schöne Gedanken. Ja. Wunderbar.
Konzernfaschismus auf der einen Seite, wählen gehen auf der anderen Seite. Es ist ja wirklich so, dass die Politik im Grunde auch ein wichtiges Korrektiv ist für diese Silicon Valley Welt. Also das ist ja in einem totalen Widerstreit und die Politik versucht das ja mittlerweile ein bisschen zu begrenzen, was die machen können und wie sie es machen können.
Auf der anderen Seite, eine kleine Fußnote, ist ja bekannt, dass jetzt die großen Silicon Valley Chiefs ihre Kinder gern mal in Waldorfschulen schicken und sie ganz bewusst von den digitalen Endgeräten fernhalten. Das ist ja auch sehr interessant. Ah, ja.
Aber ich glaube, Zuckerbergs Tochter oder lernt schon coden?
da fehlen mir jetzt die Informationen.
Okay, letzte Meinung, die ich bekommen habe.
Würde ich mein Smartphone weggeben, um mein Wahlrecht zu behalten? Die Antwort ist nein, würde ich nicht. Und zwar auf gar keinen Fall. Für mich ist es ganz einfach die Frage, wie kann ich mehr Einfluss auf meine direkte, indirekte und weltweite Umwelt nehmen? Durch mein Wahlrecht oder durch mein Smartphone? Und da ist für mich ganz klar, dass es das Smartphone ist.
Das war ein super Gedanke, den du schon ausgesponnen hattest, als ich dir die Aufgabe gegeben habe. Also wunderbar, es ist, glaube ich, trotzdem 5-1, aber wir sind uns ja auch einig, dass es wirklich nicht darum geht, diese Frage jetzt richtig oder gut zu beantworten, sondern wir haben ganz viele Impulse bekommen, die uns wunderbar Anstoß geben, um weiter drüber nachzudenken.
Genau. Und ich habe es auch so ein bisschen verstanden, als würdest du fragen, wie wichtig ist einem das Wahlrecht? Also würde man es gegen so etwas Wichtiges wie das Smartphone tatsächlich eintauschen, ne?
In der Tat, aber also sozusagen diese Gegenüberstellung mit dem Wahlrecht ist natürlich, glaube ich, auch insofern interessant, als dass es um etwas sehr Konkretes geht. Also wenn ich an mein Smartphone denke, dann denke ich konkret an die Dinge, die ich damit tue. Und man könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, das Wahlrecht, das brauche ich ja nur alle 4 Jahre oder so. Ja. Und ganz pragmatisch gedacht. Und das Wahlrecht ist halt schon auch was sehr Ideelles, weil natürlich kommt es auf deine Stimme nicht an. Deine Stimme allein entscheidet nicht. Ja. Aber in diesem Selbstverständnis, dass man in einer Demokratie lebt und das da sozusagen erfahrbar macht, indem man wählen geht, das ist, glaube ich, schon auch ein ganz schön wichtiges Ideal. Mhm. Also das begleitet mich, ehrlich gesagt, auch täglich.
Ich war dann ganz überrascht, dass es ja gar nicht so ist, wie man eigentlich erstmal denken würde, dass die Wahlbereitschaft abnimmt. Also das Nichtwählen geht zurück. Mhm. Es gehen wieder mehr Leute wählen als zum Beispiel Ende der Nullerjahre. Also bei der letzten Bundestagswahl, ich habe es mal rausgesucht, waren es 76,6% der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgegeben haben. Übrigens knapp so viel wie 1949 bei der allerersten Bundestagswahl. Mhm. Es gab dann einen Höhepunkt 1972 mit 91,1% der Wahlberechtigten, die wo dann Brandt gewonnen hat im Endeffekt. Und der Tiefpunkt war 2009, noch nicht so lange her, mit 70,8%. Mhm. Also seitdem ging es wieder 6% Punkte bergauf. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, natürlich hat die AfD auch viele Nichtwähler gecasht und an die Wahlurnen wiedergebracht. Ich glaube schon, dass das diese 6% sind.
Also da würde ich ungern jetzt eine unwissende Analyse irgendwie abgeben. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen dürfte, umso höher die Wahlbeteiligung, umso stabiler ist die Demokratie. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut ablesbar. Mhm. Also nicht an ein paar Prozent. Also wenn wir mal feststellen, dass wir irgendwie bei 60% landen, ist das natürlich schon ein deutliches Zeichen. Aber wenn da mal 2% mehr oder weniger wählen, würde ich jetzt nicht mich gleich hinreißen lassen, zu sagen, die Demokratie ist so stark wie nie oder wir sind kurz davor, irgendwie dieses System zu verlieren.
Genau, es ist nicht der einzige Gradmesser, würde ich sagen. Ne? Genau. Sieht man ja auch daran, wie gespalten die Gesellschaft momentan ist. Und also trotzdem geht das mit einer vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung einher. Mhm. Was denkst du denn, was Hartmut Rosa, der Soziologe, den du mir auch noch vorgeschlagen hast als Gesprächspartner, was er geantwortet hat? Ihn habe ich nämlich gefragt, wie er sich entscheiden würde.
Also weil ich von Hartmut Rosa weiß, dass er sich gern mal Pink Floyd-Schallplatten auflegt, bin ich mir ganz sicher, dass er natürlich auch an so etwas Ideellem wie dem Wahlrecht sehr viel Schönheit empfinden kann und das natürlich gern behalten will, abgesehen von der Bürgerpflicht.
Ja. Das habe ich auch vermutet. Ich habe ihm gesagt, dass die Frage für ihn wahrscheinlich leicht zu beantworten ist, aber...
Ich finde diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Natürlich würde man als Wissenschaftler, der außerdem noch in Sozialwissenschaften tätig ist, unbedingt sagen, Wahlrecht ist viel wichtiger als Smartphone. Aber alltagspraktisch, glaube ich, würde ich mich sogar andersherum entscheiden, weil das Smartphone brauche ich inzwischen Tag und Nacht, sondern in fast jeder Situation. Und natürlich habe ich das Gefühl, na gut, auf meine eine Stimme wird es jetzt schon nicht ankommen. Also insofern denke ich, diese Antwort ist gar nicht so leicht, weil praktisch würde man definitiv das Smartphone nehmen. Theoretisch müsste man aber sagen, Wahlrecht ist viel wichtiger.
Ja, also er macht natürlich auch diese Gegensätze auf. So ein bisschen hatten wir es vorhin mit dem, Wahlrecht brauche ich ja nicht so oft.
Genau, ja. Aber er ist eigentlich auch jemand, der das Digitale und die Algorithmen und die sozialen Medien sehr scharf kritisiert. Mhm. Deswegen hat es mich schon überrascht, dass er da auch so ehrlich ist und sagt, von der Lebenspraxis her allein würde ich mich vielleicht schon fürs Smartphone entscheiden. Ja, ich finde, das zeigt, wenn selbst ein Soziologieprofessor die gewissermaßen sozial unerwünschte Antwort gibt, wie komplex die Frage ist.
Total.
Eigentlich sind es ja so zwei Fragen, finde ich, in der Frage. Einmal die Frage nach der Bedeutung von Social Media und Algorithmen und dem Smartphone und einmal nach der Bedeutung der Demokratie. Und würde mich jetzt erstmal ein bisschen auf diese Demokratieschiene konzentrieren, weil ich auch bei Ilse Aigner war. Ich denke, die Frage der Politikverdrossenheit, also wer lieber am Smartphone dattelt, statt wählen zu gehen, der hat mit der Politik abgeschlossen. Das steckt ja vielleicht auch so ein bisschen hinter der Frage, aber... So schlicht ist eben auch Politikverdrossenheit nicht. Werden wir noch sehen. Zurück im Bayerischen Landtag mit der Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ich habe sie einfach mal gefragt, was sie momentan für die größte Bedrohung der Demokratie hält.
Ja, eine der großen Bedrohungen ist eben die Gleichgültigkeit, dass man meint, es ist eigentlich egal, ob ich zu wählen gehe oder nicht zum Wählen gehe. Und es ist eben nicht so. Es kann auf jede Stimme ankommen. Und wenn ich jetzt nur ins Saarland sehe, als Beispiel vor kurzem erst, wo 23 Stimmen darüber entscheiden, ob eine Partei in den Landtag kommt oder nicht kommt, sieht man, es kann auf jede Stimme ankommen. Und mein Appell ist da immer ganz klar, wählen gehen.
Du hast gerade gesagt, es kommt eigentlich nicht auf die eigene Stimme an. Aber das Beispiel Saarland ist echt Wahnsinn, 23 Stimmen.
Völlig klar, ja. Also ich wollte es jetzt einfach mal ganz bewusst wegrelativieren, aber ja. sie hat da recht und ich glaube ja auch, wo ich ja vorhin schon so auf das Erlebnis abgezielt habe und das, wie es dir begegnet, wie dir die Demokratie auch begegnet, wenn man wählen geht, gerade auf kommunaler Ebene, auch wenn man Bürgermeister wählt, da wird das auch wieder erlebbar und da kommt es auf die Stimme an. Also natürlich, das ist ein wichtiger Punkt.
Mhm. Ilse Aigner sagt, Gleichgültigkeit ist die größte Bedrohung. Der Soziologe Hartmut Rosa würde sagen, die Leute sind nicht in Schwingung mit der Politik. Er hat ja diese Resonanztheorie. Er würde sagen, die Leute kommen in keine Resonanzbeziehung mit der Politik. Also die Leute, die gleichgültig sind oder bewusst nicht wählen. Und so eine Resonanzbeziehung, die entsteht erst, sagt er, wenn wir in einem lebendigen Austausch mit jemandem sind oder auch mit unserer Umwelt. Ich finde das im Politischen so ein bisschen schwer greifbar. Deswegen habe ich mir von ihm erklären lassen, was genau Resonanz ausmacht und wie politische Resonanz denn aussieht.
Bin ich gespannt.
Die Grundform einer Resonanzbeziehung kann man wirklich ganz einfach beschreiben mit den Begriffen des Hörens und des Antwortens. Ja, ich höre da etwas, was anders spricht, anders denkt, anders argumentiert in Politik, als ich das täte. Aber es bedeutet mir etwas. Ich nehme das ernst, ich lasse mich berühren und ich versuche darauf eine Antwort zu finden. Und jeder kennt solche politischen Gespräche. Genau genommen kennen wir zwei Arten von politischen Gesprächen. Das eine sind die Streitgespräche, ja, wo man immer leidenschaftlicher auf seiner Position beharrt und was immer der andere sagt oder die andere versuchen wir dann gleich zu entkräften oder zu entgegnen oder abzuschwächen oder umzubiegen. Ein resonantes Gespräch ist eines, wo man nicht eine feste Meinung hat, die man vertritt, sondern wirklich gemeinsam versucht, ein Sachverhalt zu ergründen oder einer Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Und das Schöne dabei ist, dass man sich dabei verwandelt. Man denkt nach diesem Gespräch anders als vorher. Und man stellt auch oft fest, es gibt sowas, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir sowas wie wenigstens teilweise Berührungspunkte schaffen. Ja, ein solches konstruktives Gespräch des Hörens und Antwortens, das uns in ein gemeinsames Hin verwandelt, so lautet meine Formel dafür. Wir kennen das und wir brauchen das.
Mhm. Ihm ist wichtig, dass beide sich quasi verändern oder verändert sind nach dem Gespräch. Dass beide ein bisschen die Logik des anderen vielleicht verstehen oder ihre Position ein wenig verändern oder so. Resonanz entsteht halt nicht, wenn beide auf ihrer Position beharren und sich nur anbrüllen oder gar nicht zuhören, was der andere für Argumente bringt.
Genau.
Was würdest du sagen? Ich dachte mir vor dem Gespräch, eine Teilnehmerin einer Querdenker-Demo ist ja auch in Resonanz mit der Politik. Weil die erlebt ja was, die geht dahin, die nimmt ein gutes Gefühl vielleicht dann mit für sich.
Ja, absolut.
Ja.
Also ich kann jetzt niemand wegen einer politischen Position oder Haltung die grundsätzliche Fähigkeit zur Resonanz absprechen.
Mhm. Aber Hartmut Rother würde eigentlich schon sagen, Demos eher nicht so das Ding für die Resonanz.
So eine Demo kann einem natürlich erstmal ich würde sagen, eigentlich ein Scheingefühl der Selbstwirksamkeit geben, weil ich das Gefühl habe, jetzt sind wir viele und jetzt werden wir gehört und jetzt können wir unsere Meinung auch laut hinausschreien. Meiner Ansicht nach ist aber das, was da entsteht, ein Echoraum und keine wirkliche Resonanz aus allen möglichen Gründen. Der Hauptgrund dafür ist, dass Resonanz bedeutet, dass ich etwas höre und auch wahrnehmen will und mich darauf einlasse, was anders spricht als ich selbst. Ich höre ein anderes, also zum Beispiel Menschen, die anders glauben oder anders lieben oder anders aussehen. Und ich lasse mich mit denen so auf ein Gespräch ein, dass ich mich von dem auch wirklich berühren lasse. Und bei vielen, zum Beispiel Querdenker-Demos oder auch bei dem, was in Deutschland, also ich finde ganz bezeichnend, identitäre Bewegung heißt, ist ja eigentlich das Ziel, alles, was anders ist, zum Verstummen zu bringen.
Ja, da hat er natürlich einen super Punkt.
Mich hat schon überrascht, diese Antwort, weil ich ja selbst ganz gerne mal auf eine Demo gehe und das auch für extrem wichtig halte und mich dabei auch gut fühle. Aber es ist natürlich was dran. Es ist eine Demo ist sicher nicht die Situation, wo ich dann mich von den Argumenten der Gegenseite überzeugen lasse oder die irgendwie annehme.
Hast du eigentlich da das Gefühl, dass man da wirklich mit einer Stimme spricht auf so einer Demo?
Naja, so nicht, aber es sind schon alles Gleichgesinnte da, oder?
Kommt natürlich auch auf die Demo drauf an.
Natürlich, wenn da verschiedene Leute vorne dann sprechen, stimme ich nicht mit allem überein oder allem zu. Aber würde schon sagen, dass ich ja mich da in einem Kreis von Gleichgesinnten bewege. Ja, das Gleiche sagt Hartmut Rosa übrigens, oder Ähnliches sagt er über AfD-Wähler und Wählerinnen. Auch sie sind in keiner Resonanzbeziehung, weil sie vom Gegenüber nichts wissen wollen und weil nur ihre Meinung zählt. Trotzdem sieht er da am Anfang, also wenn Leute sich so einer Partei wie der AfD zuwenden, gewissermaßen einen Mangel an Resonanz.
Ich glaube schon, dass an der Wurzel eine Entfremdungserfahrung steht, nämlich das Gefühl, ich werde nicht gehört. Ja, meine Stimme spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nicht nur so, dass ich nicht gehört werde, ich nenne das Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich beteiligt bin, dass es auch meine Gesellschaft ist. Ja, das gibt mir ein Selbstwirksamkeitsgefühl, das vielen Leuten fehlt. Und das andere ist auch, dass sie das Gefühl haben, die Politiker, die sehen mich ja gar nicht, die nehmen mich nicht wahr, die meinen mich auch nicht.
Also auch da dachte ich eigentlich, ein AfD-Wähler ist in Resonanz mit der Politik, der ist auf den Facebook-Seiten von der AfD unterwegs, der liked die Sachen, der kommentiert darunter, er regt sich auf. Aber da habe ich das Konzept noch nicht ganz verstanden gehabt, dass es halt um diesen Austausch geht. Also er sagt, am Anfang auch von so einer Entscheidung, die AfD vielleicht zu wählen, steht halt diese Entfremdungserfahrung. Und mir ist es eigentlich sehr wichtig zu sagen, Politikverdrossenheit, nicht wählen, wird ja immer so abgekanzelt als wie kann man nur und Leute sind vielleicht ein bisschen zu dumm, um die Tragweite zu kapieren oder so. Aber ich glaube, es gibt halt wirklich in der Lebensrealität der Menschen auch Dinge, die die Leute dazu bringen, nicht zu wählen oder sich von der Politik abzuwenden. Und es ist ja kein Geheimnis, dass gerade arme und prekär lebende Menschen häufig nicht wählen gehen. Und da hat man ja diese Lebensrealität als Ursache. Und das gibt auch Ilse Aigner zu.
Prekäre Situationen entstehen natürlich auch sehr viel aus wirtschaftlicher Situation und deswegen ist es für uns immer ein zentrales Thema gewesen, wie können wir die Menschen gut in Arbeit bringen, also dass sie ihr Leben selbstbestimmt auch voranbringen und da hat Politik natürlich schon einen deutlichen Einfluss drauf. Wir sind in einer guten Situation und hoffen, das auch in Zukunft weiter zu sein. Das ist auch Aufgabe der Politik.
Also CSU, ganz klar, möchte das dann über die Wirtschaft lösen, die Leute in Arbeit bringen, Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Tatsächlich gibt es ja in Bayern keine hohe Arbeitslosigkeit und auch deutschlandweit muss man sagen, ist es nicht mehr das Problem, was es vielleicht in den 90ern noch war.
Ja, das stimmt bestimmt.
Trotzdem haben wir dann diese sehr große Politikverdrossenheit und ich denke, das liegt vielleicht daran, dass auch durchaus Menschen mit Arbeit in schlecht bezahlten Jobs eben kaum über die Runden kommen. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die Reallöhne der unteren Schichten seit den 90ern eigentlich kontinuierlich abgenommen haben. Und ich glaube, da gibt es einfach eine ganz große Masse an Menschen, für die sich in den letzten 30 Jahren kaum was verbessert hat, sondern die Situation eher schlimmer geworden ist, egal auch welche Partei sie wählen oder wer da in der Regierung ist. Also wir wissen, dass die SPD damals unter Schröder Hartz IV eingeführt hat zum Beispiel. Und dann finde ich es auch zumindest nachvollziehbar, dass Menschen sagen, ja, brauche ich nicht mehr hingehen.
Ich glaube auch, dass so nach unten hin so demokratische Gefüge über Gewerkschaften, über Vereine und so weiter über die letzten 10 Jahre dermaßen abgebaut haben, dass man auch im Kleinen, also wenn man jetzt, keine Ahnung, in einer Firma arbeitet und sein gutes Geld verdient und aber trotzdem irgendwie gewisse Anliegen hat und Mitspracherecht haben will und sich dann engagiert und zusammentut und als Arbeiterschaft da eine Stimme erhebt nach oben hin, dann erlebt man sich ja eben auch in einer Resonanz und sozusagen in einer Bewegung, wo man was erreichen kann. Mhm. Und wenn das alles gekillt wird und wenn wir solche Total-Desaster wie eine Ich-AG und so haben und diese ganzen Begriffe, die ja auch irgendwie auch wieder verschwunden sind über die Jahre, dann sind auch die ganzen Verbindungen gekappt zu irgendeinem demokratischen Gefüge, das mir das Gefühl gibt, denen interessiert es, was ich sage.
Hartmut Rosa nennt auch 2 Gründe in der Richtung.
Das eine ist irgendwie die Wahrnehmung, die Politiker und Politikerinnen hören mich nicht. Dann gehe ich im Prinzip auf die Straße und will mich hörbar machen. Die andere Wahrnehmung ist aber die, dass es auf Politik gar nicht ankomme. Und man stellt tatsächlich fest, dass insbesondere bei Menschen in ärmeren Schichten, in prekarisierten Schichten am unteren Ende des ökonomischen Spektrums, dass da die Zahl der Nichtwähler und derjenigen, die sich für Politik überhaupt nicht mehr interessieren, massiv wächst. Und der Grund dafür ist, dass die Erfahrung machen oder glauben gemacht zu haben, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wer regiert. Ja, man sieht das ein bisschen in dem Bundesland, in dem ich mich gerade befinde, in Thüringen, in dem ich lehre, in Jena und Erfurt. Dort hatten wir zuerst eine CDU-geführte Regierung, jetzt haben wir eine linke Regierung und Menschen haben das Gefühl, in meiner Lebenswelt hat sich aber überhaupt nichts geändert.
Ich möchte es einfach ein bisschen stark machen, dass es auch diese legitime Politikverdrossenheit gibt.
Absolut. Das ist auch was mich umtreibt und was uns hier in unserer ersten Staffel vielleicht auch nochmal begegnen wird. Zugleich muss man sich natürlich die Frage stellen, welchen Spielraum wir in so einem ultra riesigen, fetten Verwaltungsapparat haben. Und dieses Gefühl, dass sich da ja eigentlich gar nicht so viel tut, das hat schon eine Berechtigung. Ich finde es aber auch brutal unheimlich, wenn wir uns gerade anschauen, was passiert mit dem Krieg und mit Corona, wo wir schon durchaus überrascht sein dürfen, wie gewisse Parteien mit ihrem ideologischen Paket auch, nehmen wir die Grünen, wie man da jetzt zu dem Krieg steht. Ja. Du hast Schröder und Hartz IV genannt. Wir erinnern uns an den Kosovo-Krieg 99. Ja. Das war natürlich auch das erste Mal, dass die Grünen mitregieren. Genau. Und die entscheiden sich dann für diesen militärischen Einsatz mit der NATO. Und ich erinnere mich an einige Gespräche, die ich so vor 8 Jahren oder vielleicht 10 Jahren geführt habe. Da gab es noch keine AfD in Landesparlamenten oder im Bundestag, die auch stark gemacht haben, Politik ist verdammt langweilig, es tut sich doch nichts und du kannst doch da nichts erreichen. Mhm. Und in der Hinsicht muss ich sagen, haben uns die letzten Jahre was anderes gezeigt. Also es ging da ganz schön rund. Also wer behauptet, es hätte sich da jetzt nichts getan, der irrt ganz gewaltig. Zum anderen ist die Frage, welchen Spielraum wir halt innerhalb von einem demokratischen System setzen. Und du nimmst immer so den rechten Gegenpol so als Maßstab für etwas, wo du Politikverdrossene findest. Ich glaube, das hattest du bei den Linken auch sehr lange.
Ja.
Mir fehlt ein bisschen die Vorstellung, wir haben schon mal über eine rot-rot-grüne Regierung im Bund nachgedacht. Mhm. Das wird mich schon interessieren, mal wie das aussieht. Aber sonst ist halt auch die Frage, welchen Spielraum haben wir da in diesem demokratischen System? Von wem wird der eigentlich abgesteckt? Welchen Einfluss hat die Lobby? Ja. Und durchaus auch, welchen Einfluss hat noch der Mittelstand? Und wie sehr wählen die Leute eigentlich nach ihren Interessen?
Mhm. Ja, Lobbyismus kommen wir auch noch zu. Mhm. Es gibt ärmere Leute, die prozentual seltener wählen. Und dann gibt es noch das Land, wo Leute weniger wählen. Wenn man sich die Statistik anschaut, also vor allem in Ostdeutschland, aber ich denke, so ländliche Regionen, wo halt auch nicht mehr so viel vorwärts geht oder wo die ein bisschen abgehängt sind, haben halt auch diese Probleme. Und das gibt auch Ilse Aigner, die steht sie auch zu.
Also es ist eine Daueraufgabe, dieses Missverhältnis zwischen ländlichen Regionen und Stadt auch ein Stück weit aufzulösen. Deswegen machen wir von Behördenverlagerungen bis hin zu Infrastrukturprojekten sehr viel. Auch gerade die Diversifizierung der Hochschullandschaft zum Beispiel war ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man vergleicht, wie früher Hochschulen gewesen sind, ausschließlich in den ganz großen Städten. Jetzt haben wir Hochschulen auf dem ganzen Land und auch natürlich dementsprechend die Hochschulen für angewandte Wirtschaft, auch Forschungsinstitute. Also wir tun da einiges und ich behaupte, nachdem ich in Bundesrepublik Deutschland einigermaßen gut beurteilen kann, dass wir in Bayern da insgesamt sehr gut aufgestellt sind.
Was ist dein Eindruck? Du kommst doch vom bayerischen Land, oder?
Ja, also zum einen, sie hat ja schon einen Punkt, also ich komme gebürtig aus dem Allgäu. Und bei uns ist die nächste größere Stadt ist jetzt zum einen Memmingen, aber wichtiger ist für die Region Kempten. Und Kempten hat im Hochschulwesen wirklich zugelegt.
Ich glaube, es macht wirklich einen großen Unterschied, ob das eine prosperierende Gegend ist oder ob das, ob da halt alles so ein bisschen im Bach runtergeht. Und das sagt auch Hartmut Rosa und der macht echt einen interessanten Vorschlag, wie man das wieder umdrehen könnte.
Wir kennen das übrigens aus allen ländlichen Gegenden, nicht nur jetzt in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland. In Ostdeutschland ist das Problem manchmal noch ein bisschen schärfer, dass man wirklich alles das beobachten kann, was Sie beschreiben. Also erst macht die Bank zu, dann macht die Post zu, dann schließt der Kindergarten, dann schließt die Schule, dann schließt das Schwimmbad. Das ist völlig klar, dass da ein Gefühl des Abgehängtseins und auch der Verbitterung entsteht. Allerdings würde ich will ich aus einer soziologischen Perspektive sagen, es ist doch ziemlich offensichtlich, was da fehlt. Da fehlt junges, neues Leben, ne? Sowas wie ein Blick in die Zukunft. Also ich glaube, der Blick in die Zukunft kann nicht einfach heißen, alles bewahren. Ja? Wir bewahren den Kindergarten, obwohl wir gar keine Kinder mehr haben zum Beispiel. Mhm. Was wir da brauchen, ist eigentlich eine, also ich kann es nicht anders sagen, wir brauchen einen Zuzug, eine Infusion jungen, hoffnungsvollen, tatkräftigen Lebens. Und deshalb ist mein Traum, mein Plan eigentlich zu sagen, wir müssen Infrastrukturpolitik, also wie erhalte ich die Buslinie, das Bad, die Schule und den Kindergarten und auch den Krämerladen, mit Migrationspolitik verbinden. Und deshalb finde ich das ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, dass man genau da, wo das am dringendsten nötig wäre, ja, damit der Kindergarten wieder einen Sinn macht, die Menschen am hartnäckigsten dagegen sind, irgendwelchen Zuzug von Nichtdeutschen zum Beispiel zuzulassen.
Hadi, da würde ich jetzt gerne mal die Gegenfrage stellen.
Ja.
Erzähl mir doch mal kurz, in welcher Region du da groß geworden bist.
Ich komme aus der Nähe von Zwickau in Sachsen, 8000 Einwohner Stadt, Kirchberg. Mhm. Und genau, also ich kenne es von meinen Eltern, die sich auch beschweren, dass da alles nach und nach zumacht. Also selbst in so einer 8000 Einwohner Stadt, da ist zum Beispiel jetzt der Bankautomat demontiert worden. Jetzt muss mein Vater irgendwie, glaube ich, in die nächstgrößere Stadt fahren, um überhaupt Geld abheben zu können.
Ja, total. Also verstehe ich. Ja. Und kennst du diese Mentalität, die der Hartmut Rosa da jetzt beschreibt, dass es da eine grundsätzliche Abneigung gegenüber Zuzug gibt?
Nee, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Gegend dann auch doch erhebliche Widerstände geben würde, wenn man jetzt sagt, wir holen jetzt hier richtig Leute rein. Mhm. Es macht natürlich auch niemand, schlägt niemand vor, zu sagen, wir beleben euer Dorf wieder, indem wir geflüchtete Menschen hierher holen.
Obwohl es natürlich dir jeder Wirtschaftswissenschaftler sagt, wie sehr wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Ja. Das ist natürlich der Clou.
Genau, jetzt haben wir wieder über Politiker geredet, die was machen könnten vielleicht. Aber ich fand auch interessant, wie Hartmut Rosa betont, dass es Leute eigentlich auch schon selbst in der Hand haben.
Das Wichtigste ist wirklich diese Rückgewinnung eines Sinnes von Selbstwirksamkeit. Wenn ich die Perspektive habe, hier geht sowieso alles zu Ende. In einer solchen Situation ist Verbitterung und Abwendung von Politik fast unvermeidlich.
Ja, also der spricht mir sehr aus dem Herzen, weil ich das auch von vielen Leuten aus so in meinem Umfeld über die letzten Jahre beobachten konnte, dass die Perspektive so extrem auf Apokalypse steht. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich mir sehr sicher, dass das keine Menschen sind, die jemals das Gefühl hatten, bei einem politischen Aufschwung dabei zu sein. Dass wirklich was vorangeht. Also das geht mir ja schon so, dass ich mich da kaum dran erinnern kann. Ich klammer mich dann an solche genialen Dinge wie das BAföG, das damals Willy Brandt reinführt. Genau. Und ich denke mir, das hat uns natürlich auch irgendwie wieder Probleme geschaffen, weil wir dann heute von der Akademisierung der Gesellschaft sprechen. Aber von der Idee ist das ist was Wunderbares. Und sozusagen, wo haben wir diese messbaren Erfolge, die den Leuten ja auch wieder das Gefühl geben, das sind wirklich engagierte Politiker, die tun auch was für mich. Also was müsste da passieren? Und meine größte Befürchtung ist ja, dass du Menschen weder für die Demokratie begeistern kannst, wenn du ihnen jetzt eine Wohltat nach der anderen zuteil werden lässt. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Auf der anderen Seite wirst du sie auch nicht unbedingt demokratischer machen, indem du wirklich mal die Leute da in der Abwärtsspirale hast. Also dieses Auf und Ab ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig entscheidend, wie das uns demokratisch affiziert. Würdest du widersprechen?
Würde ich widersprechen, ja.
Ja, im Detail weiß ich schon, was du meinst, aber im Extrem glaube ich nicht, dass das stimmt.
Also ich habe schon die Vermutung, du hast gesagt, wenn man den Leuten eine Wohltat nach der anderen gibt, würde sich das nicht auswirken. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine meiner letzten Hoffnungen, dass man, also was auch Biden jetzt in den USA versucht, mit einem billionenschweren Investitionsprogramm diese Blue-Collar-Jobs, diese einfachen Jobs wieder zu schaffen, dass die Leute halt wieder nicht prekäre, sozialversicherungspflichtige Jobs haben. Ich würde auch, was ich ja vorhin gesagt habe, ich denke, dass halt das untere Drittel in Deutschland lebt eigentlich sehr prekär, von der Hand in den Mund hat kaum Vermögen. Ich denke, wenn man den Menschen Wohltaten geben würde, wenn die mal wieder verschnaufen könnten, wenn die auch merken, hey, diese Partei oder so oder diese Regierung jetzt, die hat wirklich was für mich verändert, dass das wieder zu mehr Resonanz mit der Politik führen würde.
Also es kommt auf die Hebel drauf an. Ich gebe dir da jetzt schon recht, wenn wir uns da die USA anschauen.
Ich meine, es funktioniert natürlich nicht, aber vielleicht funktioniert es auch nicht so schnell. Ne? Also Biden scheint die Zwischenwahlen eher verlieren zu werden. Also so, er hat aber auch nicht alles durchsetzen können, was er wollte. Aber ja, vielleicht braucht es auch 10 Jahre, ja, bis sich das dann auswirkt oder so. Aber also ich fand beiden interessant, weil es wirklich ein Versuch war, die Spaltung der Gesellschaft zu lindern, indem man materiell das Leben der Menschen verbessert.
Zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, ja, das kann sozusagen, wenn wir über solche Hebel sprechen, auch über Obamacare und eine Krankenversicherung, das kann Menschen Sorgen nehmen. Also das ist auch eine Säule, die für uns sehr wichtig ist. Auch die Rente, die natürlich uns große, große Sorgen macht, ob wir beide mal noch so locker flockig eine Rente bekommen, das ist definitiv ein Problem. Aber diese großen Hebel, die haben wir vielleicht jetzt nicht ganz so, weil wir einiges schon wie selbstverständlich einfach so hinnehmen. Also unsere Krankenversicherung, unsere Arbeitsrechte, die natürlich zum Teil auch wirklich immer mal wieder abgebaut werden, auch böswilligerweise, um wirklich um Leute da auch leichter irgendwie ausbeuten zu können. So scheint es mir zumindest manchmal. Nichtsdestotrotz fürchte ich auch, wenn wir über solche Hebel sprechen, die wir noch zur Verfügung haben, habe ich immer die Sorge, dass es ein Populismus abdriftet. Mhm. Dieser Tage wird so ein Grunderbe diskutiert. Mhm. Also dass wir eine große Erbschaftssteuer einführen und 18-Jährigen zum Start ins Leben 20.000 Euro geben. Das finde ich total reizvoll, finde ich total spannend. Aber es hat irgendwie schon auch noch so eine populistische Komponente. Es zielt irgendwie auf die einigen wenigen, die ja so wahnsinnig viele erben und die anderen, die meistens nichts erben. Und ich würde die nur so gern mal durchdacht haben, bevor ich sage, ich bin voll und ganz dabei. Mhm.
Gut, dass wir uns auch mal nicht ganz einig sind.
Ich sage ja nur, dass ich zumindest
einfach wir müssen uns auch nicht einig werden, denen. Ja, haben ja. Ein, denke ich, großes Problem ist sowas wie die Maskendeals in der CSU auch. Ja. Nistein und Sauter und Co. Also das ganze Spektrum Korruption und Lobbyismus. Ich habe Ilse Aigner darauf angesprochen,
ja, Gott wie sei sie Dank. Das sehr schön, das interessiert mich.
Wie jetzt. Sie das sieht.
Ja, ich verstehe es, weil es einfach in der Situation, wo wirklich Not am Mann gewesen ist, eigene Geschäfte zu machen, einfach für Abgeordnete meines Erachtens vollkommen tabu sind. Und das hat der Politik, das hat der CSU schwer geschadet. Wir haben aber auch die Konsequenzen gezogen und gerade sind wir dabei, das Lobbyregister in Kraft zu setzen. Also es ist eigentlich schon in Kraft, vollkommene Transparenz.
Also sie hat natürlich gleich in die Zukunft geschaut oder was sie jetzt machen, aber sie hat ja auch eingestanden, dass es ein großes Problem für die Politik war oder schlecht für die Politik war. Ist ja auch ganz logisch, ne?
Also ich würde auf die Frage, was der Demokratie am meisten schaden kann, hätte ich nicht wie Ilse Aigner gesagt, es ist die Gleichgültigkeit, sondern es ist die Korruption. Mhm. Also es ist genau dieses. Ich denke, da kommen wir auch noch öfters drauf zurück, aber das ist ja völlig klar. Das bestätigt auch dieses Bild. Das sind machtbesessene Leute, die sich da in bessere Positionen bringen wollen, um in ihre eigene Tasche zu arbeiten. Und das muss nicht unbedingt mal der Fall sein. Das kann auch viel banaler liegen in den einzelnen Fällen. Das muss jetzt nicht nur das Motiv der Bereicherung sein. Aber es ist einfach das Bild, das man nach außen abgibt. Und das ist eine Katastrophe.
Genau. Und ich denke auch, Lobbyregister und neues Abgeordnetengesetz, das transparenter ist, hin oder her, der Schaden ist angerichtet und es gab so viele Fälle von Korruption und Parteispendenaffären und Pipapo in den letzten 20 Jahren, die ich allein mitbekommen habe, dass, glaube ich, bei vielen da einfach wirklich das nachhaltig zerbrochen ist, das Vertrauen in die Politik.
Und das ist was, das trifft mich ja auch meistens am stärksten, weil was willst du denn da noch dagegen halten? Sagen, dass nicht alle so sind?
Ja. Oder was? Ja, die Frage ist ja aber auch, haben Menschen vielleicht eine überzogene Idealvorstellung von der Politik, von der Demokratie? Und dass die Demokratie einfach nie an die Idealvorstellung, die die Menschen haben, herankommt?
Also auf die Frage, ob sie das haben, würde ich jetzt erstmal rotzfrech antworten. Hoffentlich. Hoffentlich haben sie das. Und die Unzulänglichkeiten, die kommen von allein. Aber es wäre eigentlich schon wünschenswert, dass die Leute sich sozusagen das System, das wir haben, in besser vorstellen können. Ja. Und das Gegenteil haben wir vorhin schon diskutiert mit, ein schlechter geht immer.
Ja.
Und die Apokalypse steht vielleicht bevor und wir können sie noch 2-3 Jahre aufschieben, aber das ist ja eh alles im Arsch. Wenn diese gefühlten Wahrheiten sich Bahn brechen, dann ist das natürlich schlecht.
Aber es ist natürlich ein Problem, wenn die Leute gewisse Dinge von der Politik erwarten. Wahlversprechen sollen ganz klar eindeutig umgesetzt werden, ohne Kompromisse. Oder alle Politiker müssen lupenreine Westen haben. Wenn das dann ständig nicht bestätigt wird, dieses ideale Bild, dass das dann auch zu einer Enttäuschung führen kann. Und Lobbyismus zum Beispiel, in der Idealvorstellung von der Politik gäbe es vielleicht einfach gar keinen Lobbyismus, wenn man sagt, das ist halt immer nah an der Korruption, aber die Politik braucht eben Lobbyismus.
Lobbyismus ist halt als Beratungsinstrument meines Erachtens zwingend erforderlich. Es darf halt nicht zur eigenen Bereicherung führen oder zur Einflussnahme sozusagen im eigenen Sinne. Aber ich habe auch Zeiten der Opposition zum Beispiel im Bundestag erlebt, da wenn ich nicht die Informationen bekommen hätte von unterschiedlichsten Organisationen, und die sind sehr vielfältig, das können Arbeitnehmervertreter genauso sein wie Arbeitgebervertreter, das können Forschungseinrichtungen genauso sein wie Gewerkschaften. Und ich brauche ja eigentlich, gerade wenn ich nicht die Ressource der Regierung habe zur Information, Informationen von außen. Und da ist Lobbyismus, der muss halt transparent sein.
Ja, ist eine sehr schöne Vorstellung, dass das also aber deutlich transparenter wird, als wie wir es jetzt haben.
Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu Lösungsvorschlägen, oder was heißt Lösungsvorschlägen, Verbesserungsvorschlägen, wie man wieder mehr Menschen für Politik begeistern kann, wieder mehr Menschen an die Wahlurne bringen kann. Ilse Aigner sagt, man muss Politik einfach wieder besser erklären.
Generell stellt man fest, dass diejenigen, die sich wenig mit Politik beschäftigen, sich eher unverstanden fühlen, auch von der Politik. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, natürlich Politik zu den Menschen womöglich rauszubringen. Wir sind gerade dabei, einen Landtag auf den Weg zu schicken, aus der Filterblase auch Münchens rauszugehen in die Regionen Bayerns, und die wird heute gestartet. Und einfach auch vor Ort zu erklären, wie funktioniert Demokratie, und das ist auch für mich wichtig.
Ja, also sicherlich rausfahren aufs Land, das besser erklären, besser kommunizieren. Das ist aber auch, finde ich, so ein bisschen eine Antwort, was man öfters von PolitikerInnen hört.
Ja, total.
Und was dann doch im Endeffekt nie irgendwie großen Effekt zeigt, finde ich. Ja, vielleicht muss man doch wirklich im Leben der Menschen was verändern, und es reicht vielleicht nicht nur, es besser zu erklären oder präsenter zu sein. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was würdest du sagen, verfolgt Olaf Scholz einen Plan, um Politikverdrossenheit zu bekämpfen und die Spaltung der Gesellschaft zu lindern?
Puh.
Der Scholz-Omat.
Auch wirklich in der Position, also ich kürze das, glaube ich, jetzt ab. Das ist mittlerweile unser Bundeskanzler. Das ist, glaube ich, ein ganz hervorragender Verwaltungsbeamter. Und das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste in der Position, aber die großen Leuchtfeuer wird er wahrscheinlich nicht entzünden, wobei wir ja doch überrascht sind, welche Reden jetzt im Bundestag von ihm gehalten wurden, ob des Krieges in der Ukraine. Aber das würden wir mit ihm nicht verbinden, glaube ich.
Habe ich auch lange gedacht, aber dann hast du wahrscheinlich auch noch nie was von Michael J. Sandel gehört.
In der Tat.
Genau. Das ist ein US-amerikanischer Philosoph, der an der Harvard University lehrt, und der ist sozusagen der Haus- und Hofphilosoph von Olaf Scholz.
Aha.
Olaf Scholz ist Sandel-Fan und orientiert sich an dessen Theorie. Die Theorie ist so grob. Sandel sagt, es gibt diese Leistungsgesellschaft, die seit Brandt übrigens immer mehr gepusht wurde. Also alle sollen studieren, alle sollen einen guten Abschluss machen und dann werden schon alle ein gutes Leben führen können. Aber Sandel sagt, diese Leistungsgesellschaft produziert auch ganz viele Verlierer, die es eben nicht schaffen.
Völlig klar.
Gerade auch mit Bildungsexpansion zum Beispiel ist dann, wenn man halt kein Studium mehr hat oder kein Abitur, ist man auf einmal schlechter gestellt, als man es vorher war. Und er sagt, diese vielen Verlierer, die fühlen sich dann auch noch selbst verantwortlich dafür, weil theoretisch, sagt uns die Leistungsgesellschaft, kann es ja jeder Einzelne schaffen, sie haben es aber nicht geschafft. Und genau diese Menschen würden quasi in die Hände von Populisten getrieben und wären anfällig für solche Theorien wie, die Geflüchteten sind schuld. Ja, und ich finde, man merkt es Scholz wirklich nicht an, dass er da so eine Theorie im Hinterkopf hat. Also Michael J. Sandel sagt, man muss die Leute wieder mehr wertschätzen. Man muss von diesem Leistungsgedanken wegkommen und man muss sie so Respekt wertschätzen. Genau. Ja. Jetzt hast du es erraten. Genau. Olaf Scholz bricht es auf Respekt runter. Und ich war gar nicht so sehr von den Reden zum Beispiel bisher von Olaf Scholz beeindruckt, sondern ich bin tatsächlich beeindruckt, dass der Mindestlohn, die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro schon auf dem Weg ist, trotz Ukraine-Krieg.
Ja, das stimmt. Ich mag gleich noch eine Fußnote setzen. Diese 12 Euro Mindestlohn sind natürlich auch eine Farce, wenn wir gerade eine 7%ige Inflation haben. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Stimmt. Aber immerhin. Noch eine wirklich kleine Kuriosität. Also ich traue dem Braten nicht ganz. Das klingt schon auch nach einfach einem ganz guten Marketing. Hast du dieses Bild von Olaf Scholz auf diesem Wahlplakat noch im Kopf?
Schon, also so rot und sonst schwarz-weiß, oder wie war das?
Genau, und dann Respekt für dich. Ja. Und man hat seine Hände da extra vergrößert.
Mhm. Aha, okay. Das wusste ich nicht.
So wird's gemacht, ah, ja. Doch. Mhm. Also das ist der Macher, der jemand, der große Hände hat, der kann große Dinge machen. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Olaf Scholz da irgendwie mit einem guten Glas Whisky im Ohrensessel mit einem dicken Philosophiebuch irgendwie vorstellen kann. Ja. Oder ob es einfach nur Marketing ist. In der Sache ist natürlich einiges dran und eben sein Amtskollege und Parteikollege Schröder hat diese Perspektive in die Republik gebracht. Du bist verdammte Scheiße auf dich allein gestellt.
Ja.
Und beschwer dich nicht. Du hast es in der Hand, das ist die gute Nachricht, aber wenn es schief geht, dann bist du dafür verantwortlich und nicht der Staat.
Genau, er hat das gewissermaßen auf die Spitze getrieben, ja. Und es ist ja seitdem jetzt auch nicht, hat sich auch nicht umgedreht, der Trend, sondern ich finde es schon, also von, ich bin jetzt kein Scholz-Fan, aber ich finde diese Theorie von diesem Sendl schon ganz überzeugend. Und Hartmut Rosa kennt die Theorie auch, ich habe ihn auch danach gefragt. Und er würde auf jeden Fall auch zustimmen, dass wir diese Zumutungen der Leistungsgesellschaft zurückdrängen müssen.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir sie als rettungslos oder hemmungslos überzogen ansehen müssen. Ich glaube, das ist in der Tat so. Ich meine, die Leistungsgesellschaft wurde ja auch immer mit dem Schlagwort des Wettbewerbs sozusagen herbeigeredet und gefördert. Und die Idee ist, dass wir überall Wettbewerb brauchen zwischen allen Menschen, zwischen allen Schulen, zwischen allen Kindergärten, zwischen allen Krankenhäusern und sogar noch innerhalb der Betriebe sollen die Menschen miteinander konkurrieren. Und völlig klar ist, dass es beim Wettbewerb nicht nur strahlende Sieger, sondern immer auch Verlierer gibt. Ja, also wer alles wettbewerbsförmig organisiert, erzeugt ganze Heerscharen an Verlierer und Verliererinnen. Und wir wissen darüber hinaus in vielen Bereichen, dass das, was der Markt dann prämiert, gar nicht diejenigen sein müssen, die tatsächlich die besten Leistungen bringen. Das hängt von Voraussetzungen ab und oft ist eben der Erfolg gar nicht gleichzusetzen mit Leistung. Ja. Und insofern stimme ich Michael Sandel oder Olaf Scholz zu sagen, wir brauchen nicht mehr Wettbewerb, sondern weniger. Ne, gerade da, wo es um existenzielle Fragen geht und um Fragen des Zusammenarbeitens, ist permanent Wettbewerb eher schädlich als hilfreich.
Da kommt mir gerade in den Sinn, würdest du Kooperation und Wettbewerb irgendwie in Verhältnis setzen?
Ja, klar, ganz klassisch würde ich schon sagen, das ist ein Gegensatzpaar, ne? Kooperation. Es gibt ja auch diese zwei Menschenbilder. Der Homo economicus, der nur so nach seinem eigenen Vorteil schaut, der halt dieses Konkurrenzwesen ist, dieses Wettbewerbswesen, sehr egoistisch. Und das andere Menschenbild ist, dass das der Mensch jemand ist, der nicht alleine überleben kann, der kooperieren muss. Und
deswegen aber ehrlicherweise auch so wahnsinnig wettbewerbsfähig ist. Also weil der Mensch zur Kooperation fähig ist. Das ist das, was mich gerade interessiert hat. Ja, ich sehe es auch als Gegensatzpaar. Zugleich ist das ja etwas, was uns eigentlich sehr stark macht. Trotzdem gefällt mir natürlich an dem Wettbewerbsgedanken nicht, dass wir eben zwangsläufig dadurch Gewinner und Verlierer produzieren.
Ja.
Das ist natürlich wahr. Ja.
Die sich halt auch selbst die Schuld daran geben. Dann ja. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ilse Aigner stimmt auch zu. Sie wird wahrscheinlich jetzt Olaf Scholz nicht einfach so recht geben, aber sie sagt auf jeden Fall auch, dass Wertschätzung wichtig ist.
Also Wertschätzung ist für mich grundsätzlich für jeden, der in Deutschland, in Bayern etwas für seinen Lebensunterhalt beiträgt, eine unverzichtbare Voraussetzung. Und es muss wirklich egal sein. Ich spüre schon aber auch, dass es bestimmte Klientels gibt, die durchaus nicht die entsprechende Wertschätzung auch den in Anführungsstrichen einfachen Tätigkeiten gegenüberbringen. Das merkt man täglich miteinander. Da würde ich immer dafür plädieren, das zu lassen. Ich habe von meinen Eltern, finde ich, zu Recht gelernt, nicht nach oben buckeln und nach unten treten. Das tut man nicht.
Also sie bezieht es auf eine sehr persönliche Ebene.
Ja, gesagt. Aber ja. Ich finde, dass man da anfangen muss. Mhm. Also wenn wir über Wertschätzung sprechen, können wir nicht einfach nur über einen Lohn, über ein Gehalt sprechen, sondern es ist tatsächlich das, wie wir anderen Menschen begegnen. Da hat sie natürlich recht.
Es gehört halt beides dazu. Ne? Es kann auch nicht nur das Klatschen auf dem Balkon sein. Ne?
Das bedeutet allerdings, dass es mit Respekt allein nicht getan ist. Ja, faire Bezahlung, und die haben wir im Moment nicht hier, ist sehr, sehr wichtig für die Chance, ein Gemeinwohl zu realisieren.
Und hat er es natürlich umgedreht. Ich habe gerade gesagt, nur der Lohn, nur das Gehalt kann nicht die Wertschätzung bedeuten.
Ja.
Du kannst es umdrehen und sagen, ja natürlich, jetzt du hast das Klatschen in der Corona-Zeit genannt. Ja, also da brauche ich natürlich eine Wertschätzung in Form von einer monetären Leistung, wo ich sage, damit kann ich dann meinen Lebensunterhalt bestreiten.
Mhm. Die Idee ist halt auch, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Einerseits dadurch, dass die Leute wieder sich gegenseitig wertschätzen und auch sich selbst wertschätzen. Aber, und Hartmut Rosa sagt es auch, es braucht auch was Größeres.
Ich stimme Michael Sandel auch und insbesondere in der Diagnose zu, dass der Gemeinwohlgedanke verloren gegangen ist. Mhm. Ja, weil das mildert sowohl das Gefühl des Verlierens ab, als auch das Gefühl der Konkurrenz. Wir sollten versuchen, die Gesellschaft so zu schaffen, dass sie für alle gerecht, fair und gut ist und dass sie auch alle mitnimmt, dass alle einbezogen sind.
Tja, nur wie, gell?
Ja, nur wie. Ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf, aber die Stoßrichtung finde ich super. Also wir haben jetzt drei Begriffe, die wir irgendwie mal noch über die ganze Staffel sicher immer mal wieder in Verhältnis setzen wollen. Wir hatten Wettbewerb, Kooperation und Gemeinwohl. Mhm. Und im Moment kann ich sie noch nicht gewinnbringend sortieren. Aber danke für diese Gedankenanstöße heute.
Jetzt haben wir gar nicht über Smartphones geredet.
Das war mir jetzt gar nicht so wichtig. Du hast schon einen guten Drive reingekommen.
Ich habe eigentlich noch eine zweite Sendung in petto, wo wir über Smartphones reden können.
Aber du hast jetzt erstmal einen Wunsch frei und ich bin schon ganz gespannt, wo du mich jetzt hinschickst.
Genau. Wohin schicke ich dich als nächstes? Ich würde dich gerne auf eine Friedensdemo schicken. Mhm. Ja, Friedensdemos haben ja in den letzten Jahren eher weniger Zulauf, aber diesmal wird das sicherlich anders sein. Und ich würde dich gerne auf so eine Friedensdemo schicken mit der Frage, kann man jetzt noch Pazifist sein?
Das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe.
Das freut mich, denn ich frage es mich selber. Ich bin eher pazifistisch eingestellt. Ich frage mich, ist es dafür jetzt, wo der Krieg so nah ist, gewissermaßen zu spät? Kann man sich auch als Pazifist bezeichnen und diese so eine Aufrüstung trotzdem mittragen, wie sie gerade geplant ist? Genau, der Hintergrund ist ja klar, der russische Krieg gegen die Ukraine, die Reaktion von Deutschland, Waffenlieferungen, 100 Milliarden Euro fürs Militär, mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr. Mich hat das ehrlich gesagt überrascht, wie schnell die große Mehrheit, zumindest in der Politik und in den Medien, aber auch unter meinen Freunden, ja, wie schnell die damit d'accord waren. Und ich frage mich, was ist eigentlich mit der deutschen Friedensbewegung?
Also ich teile diese Überraschung, es geht mir genauso. Ich wäre aber jetzt durchaus auch zu einem optimistischeren Blick zu haben, nämlich ich glaube, dass es mit Empathie zu tun hat und viele Menschen gerade einfach auch mit großer Empathie an die Menschen denken, die gerade in der Ukraine einen Krieg erleben müssen. Und das ist was Unerträgliches und die Menschen fragen sich, was muss jetzt getan werden? Irgendjemand muss doch jetzt was tun.
Genau, und das könntest du vielleicht auch Konstantin Wecker fragen. Mhm. Man kennt ihn ja als Liedermacher, aber er bezeichnet sich auch nach wie vor und seit Jahrzehnten als Anarchist und eben auch als Pazifist. Und er begründet das so hier.
Ich bin ein Nachkriegskind und ich habe einen Vater gehabt, der in der Nazizeit den Kriegsdienst verweigert hat und wie durch ein Wunder überlebt hat. Er ist nicht an die Wand gestellt worden, sondern er kam ins Irrenhaus und deswegen durfte er überleben. Und ich bin in einem pazifistischen Elternhaus groß geworden, in einem antifaschistischen und pazifistischen. Und der Pazifismus hat mein ganzes Leben geprägt.
Das hat Konstantin Wecker am 24. März im Deutschlandfunk erzählt. Er bleibt also auch jetzt noch Pazifist und ist gegen Aufrüstung und auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.
Also ich unterhalte mich sehr gern mit ihm darüber, das wird sicher spannend. Das ist ein Mann, der eben auch nicht einfach umfällt.
Gegenspielerin könnte Claudia Major sein, die wirst du jetzt noch nicht kennen. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und sie ist Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention im Auswärtigen Amt. Und sie sagt...
Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, sie hat ihren 30 Alliierten versprochen, dass sie in einem Fall von einem Angriff sie schützen wird. Das heißt, es ist de facto die Lebensversicherung von diesen 30 Alliierten. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen zu sagen, wir müssen dieses Schutzversprechen notfalls auch wirklich umsetzen können. Und deswegen gibt es eine Antwort, die NATO proportionate, angemessen, nicht eskalatorisch und defensiv nennt. Und das heißt, wirklich Schutz der Alliierten, um sagen zu können, falls irgendwas passiert, können wir sie echt schützen.
Claudia Major ist also der Meinung, wir müssen jetzt aufrüsten, um den Frieden zu erhalten oder eben sogar im Ernstfall uns auch verteidigen zu können.
Ist auch etwas, was man natürlich nicht von der Hand weisen kann. Die Frage wäre, wenn wir uns eine Bundeswehr leisten, sollte sie dann nicht bestenfalls auch sozusagen ihren Dienst tun können?
Genau, das ist auch so ein, das ist witzigerweise ein Argument, was viele von, oder einige von meinen Freunden so betonen. Ja. Genau. Ich bin gespannt, was du mitbringst.
Das war Ballast der Republik. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Sternchen und Bewertungen.
Wir freuen uns auch über Feedback. Ihr erreicht uns auf allen gängigen Wegen, über Twitter, Instagram, Facebook oder per Mail. Die Adressen und Handles findet ihr alle in den Shownotes.
Unsere Grafiken hat Sonja Schweiger gemacht.
Die Sounds kommen von Tom Simonetti alias Mikrotom.
Ballast der Republik ist gefördert von der VG Wort und Neustart Kultur.
Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.